Maria, schaltest du? Ah ja, okay, super. Ihr seht ja hinter mir schon das Thema und ich muss dazu sagen, dass mich die letzte Zeit, ich habe ein Buch gelesen, so über das Feuer Gottes, dass er unseren Glauben neu entfacht. Und habe so selber über mein Leben nachgedacht, wie schaut eigentlich meine Beziehung zu Gott aus? Oder auch generell, wie empfinde ich das in der Gemeinde hier oder auch in Memmingen, die Beziehung zu Gott? Und ich habe einfach das sehr stark auf dem Herzen, das euch und mir selber zu sagen, bleib dicht an Gott dran. Ich habe zuerst geschrieben gehabt, bleib an Gott dran. Dann habe ich gemerkt, das ist zu wenig. Bleib dicht an Gott dran, es lohnt sich. Die Beziehung zu Gott ist kein Selbstläufer. Wir meinen das manchmal. Wir denken, wir sind eingestiegen und alles ist Paletti. Das stimmt nicht. Die Beziehung zu meiner Frau ist kein Selbstläufer. Wir haben uns mal verliebt und dann alles soll irgendwie nach der Hochzeit laufen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das kennt jeder, der verheiratet ist. Beziehung muss man pflegen. Beziehung ist immer eine Frage von Konzentration, wo man sich immer wieder neu aufeinander konzentriert. Findet das nicht statt, geht der Beziehung nicht in die Tiefe. Und das ist in der Beziehung zu Gott genauso. Leidenschaftliche Nachfolge als Untertitel, Gott steht zu dir. Lass es nicht zu, dass du eine oberflächliche Beziehung zu Gott bekommst und die weiterlebst. Das ist viel zu schade für euch beide, für dich und Gott. Viel, viel zu schade. Gott hat viel mehr an Beziehung. Und wer nur eine oberflächliche Beziehung will, muss ich sagen, du wirst auch sehr wenig Segen empfangen, weil das ist eine Folge davon. Weil Gott den Segen dort austeilen kann, verstärkt, wo wir in einer dichten Begegnung mit ihm sind. Das heißt nicht, dass alles läuft, gut läuft. Wir werden es an der Geschichte gleich merken, die kommt. Von daher ist mir der Asa sehr wichtig. Jetzt geht wieder unser Dings nicht. Können wir mal, kannst du eins weiterschalten? Eigentlich müsste alles gehen. Schalt mal eins weiter. Ja, ja. Also, aber ich kann ja schon mal vorlesen, was ich eigentlich jetzt lesen würde. Und zwar, wir sind in der zweiten Chronik und ich fange ab Kapitel 14 an. Und zwar, und Asa, das ist der König von Israel, tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn seines Gottes. Und Asa tat, was gut und recht war, in den Augen des Herrn seines Gottes. Wir befinden uns ungefähr im 9. Jahrhundert, also 950 vor Christus. David hat ein Riesenkönigreich um 1000 herum gehabt und dann kam sein Sohn Salomo. Salomo hat super begonnen, hat aber am Schluss im Grunde sehr viele Frauen gehabt. Ihr seht es hier an der Tafel, daher kommt der David. Und da ist der Salomo und dann kam sein Sohn Rehabeam. Der Rehabeam, hast du vielleicht die Fernbedienung, da kann ich einfach mit dem Pointer machen. Dann kam der Rehabeam, Dankeschön. Und der Rehabeam ist der Sohn von dem Salomo. Das Volk hat gesagt gehabt, du Rehabeam, komm, mach doch ein bisschen die Steuern, tu es ein bisschen runter. Wir stöhnen drunter. Rehabeam hat gesagt, nix da, Steuern hoch. Rehabeam war ein übler Typ dem Volk gegenüber. Und dann kam sein Sohn, der Abiam, der war nicht besser. Auch ein übler Typ, hat Gott nicht gefolgt, also ist Gott nur zum Teil nachgefolgt, aber am Ende seines Lebens auch letztlich abgefallen. Dann kam der Asa. Also der Asa, von dem wir heute haben, ungefähr um 950 vor Christus. Der Asa hat sozusagen einen Vater gehabt, einen Opa und dann Großvater, alle haben irgendwo gut angefangen und alle sind von Gott abgefallen. Und das ist jetzt seine Situation. Er hat einen Vater, der im Grunde nichts mit Gott mehr am Hut gehabt hat, sehr religiös war, aber letztlich dann doch sehr viele Götzen gehabt hat. Und dieser Asa, von dem heißt es plötzlich, und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Das ist eigentlich verwunderlich. Vielleicht bist du jemand von einem Hintergrund, wo niemand was mit Gott am Hut gehabt hat und irgendwie hat dich Gott angesprochen, rausgerufen und du lebst jetzt mit Jesus. Das ist eine ganz wichtige Sache für dich, aber auch für dein ganzes Umfeld. Darf man nicht unterschätzen. Für deine vielleicht Familie, die du hast oder bekommen wirst, ist ganz wichtig, wie du lebst. Es hat eine ungeheure Auswirkung. Kannst du mal weiterschalten? Edith. Asas Leidenschaft und Hingabe an Gott und dessen Folgen. Eins weiter. Seine Gottesfurcht. Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und was war weiter, was er da gemacht hat? Und er beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Der Asa hat eine klare Beziehung zu Gott bekommen und dann hat er als König begonnen, den ganzen Götzendienst abzuschaffen. Wenn du eine klare Beziehung zu Gott hast und bekommen hast, dann ist die Frage, ob du auch dein Leben sehr klar bereinigt hast. Ob der Heilige Geist wirklich da ist, der Heilige Geist will Lebensbereinigung. Der Heilige Geist hat bei ihm gewirkt. Der Heilige Geist hat es offenbart, der ganze religiöse Glimmskrams ist daneben. Und er hat ihn berührt, er hat den Asa berührt und er hat gesagt, ich will die Dinge in Ordnung bringen. Ich will die Dinge in Ordnung bringen. Das ist der Ausdruck seiner Gottesfurcht. Oh, jetzt geht's. Und meine Frage ist, oder meine Aussage ist, suche das, was Gott wichtig ist. Wie lebst du momentan? Lebst du irgendwie so ein bisschen oberflächlich mit Gott? Also der Asa, der ist berührt worden von Gott. Vielleicht ist deine Beziehung auch schon ein bisschen eingeschlafen zu Gott. Das passiert immer wieder mal. Das ist bei mir auch, dass ich aufpassen muss, dass das jetzt so Otto-Normal-Beziehung wird. Ja, irgendwie halt formale Beziehung. Beziehung zu Gott will immer lebendige Beziehung sein. Lebendige Beziehung. Beziehung zu Gott ist nichts Formales. Was ist bei dir momentan? Suche das, was Gott wichtig ist. Wir suchen oft das, was uns wichtig ist. Das zeigt, ob der Geist Gottes bei dir Raum hat. Der Geist Gottes will immer das, was Gott wichtig ist. Was Gott wichtig ist, sind viele Dinge, die auch dann für dich wichtig sind. Aber die ganz alltäglichen Dinge, die hat Gott alle in der Hand. Das ist gar nicht die Frage. Aber suchst du das momentan auch weiter? Herr, was hast du mit mir weiter vor? Herr, wo willst du mich vielleicht herausfordern? Oder wo willst du mich geistlich weiterführen? Oder was willst du an meiner Persönlichkeit verändern? Sind wir da so dran, dass wir sagen, Herr, ich will das auch immer wieder wissen. Bist du so im Gespräch mit Gott, dass du ihn fragst, Herr, was willst du? Wie gesagt, wir neigen dazu, dass wir oft sagen, Herr, das und das ist wichtig, mach mal. Der Asa hat herausgefunden, das läuft andersrum. Suche das, was Gott wichtig ist. Und er hat gemerkt gehabt, es war Gott wichtig, dass er die ganzen Götzen rausschmeißt. Und es war für ihn ein Riesending, für den jungen König. Das war ein junger König. Er hat sich mit dem ganzen Volk damit angelegt. Das war eine ganz brenzlige Situation. Der hat das nicht mit links gemacht. Der hat gewusst gehabt, da gibt es viele Auseinandersetzungen. Also wenn du Dinge in Ordnung bringst in deinem Leben, da kann es sein, dass es auch Auseinandersetzungen gibt. Aber scheu das nicht. Wenn Gott dir Dinge gezeigt hat, in Ordnung zu bringen, dann bring sie in Ordnung. Und dann im Vers 3 ist ein interessantes Bekenntnis. Der Asa, da merkt man einfach, da ist Gott am Werk. Dann heißt es weiter, und er sagte zu Juda, also zu seinem Volk, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollten. Der Asa hat plötzlich gemerkt, das ist nicht nur für mich, sondern er war jemand, der auch gleich das verkündet hat an Juda. Und er hat gesagt, das ist wichtig, es ist ganz wichtig, dass wir uns ganz neu zu Gott bekennen und ihn suchen. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ist das noch dein Anliegen, dass du das, was du mit Gott erlebt hast, anderen weitergibst? Ich weiß, wie das läuft. Geschwister, ihr lieben Gäste, ich habe so viel schon von Jesus erzählt und ganz wenige haben sich für ihn entschieden. Zumindest, dass ich das mitgekriegt habe. Oft läuft es ja manchmal nur anders, Gott sei Dank, dass sie woanders sich entscheiden. Aber irgendwann kann man sagen, es hat keinen Sinn, aber es ist nicht richtig. Ausstreuen, aussäen hat immer einen Sinn. Es gibt immer Chancen für Menschen. Und lass nicht zu, dass du selber dann müde wirst und sagst, ich will das nicht mehr. Die Hingabe vom Asa, das war ihm wichtig, dass er das, was er mit Gott erlebt hat, dass er dem ganzen Volk das vermittelt hat. Natürlich, er war König. Damit war das nochmal eine ganz eigene Stellung, die er gehabt hat. Aber hätte er auch da ruhig sein können und sagen, komm, das Volk ist zufrieden mit ihrem Götzendienst, ich bin mit meinem Gott zufrieden, lasse doch. Dann haben wir irgendwie eine Ruhe. Aber das wollte er nicht. Er wollte das, was er mit Gott erlebt hat, weitergeben. Der hat eine Leidenschaft für Gott entwickelt. Gott ist in seinem Leben wirklich groß geworden. Und Gott verschafft ihm tatsächlich Ruhe. In Vers 4. Da heißt es, und er beseitigte aus allen Städten Judas die Höhen und die Räucheraltäre. Und das Königtum hatte Ruhe unter ihm. Also Gott hat darauf reagiert. Gott hat gesehen, da ist ein Mann, der klar ihm folgt, der Dinge in Ordnung bringt. Und Gott selber hat dem Land Ruhe verschafft. Ist auch nicht selbstverständlich. Israel bzw. Juda, ganz kleines Land, ständig von Mächten umgeben, die das kleine Land, weil es doch sehr fruchtbar war, auch kassieren wollten. Aber Gott hat ihm Ruhe verschafft. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder seinen Frieden geben will. Dass du weißt, wo du gerade stehst, wie die Beziehung zu Gott ist. Du hast deine Dinge in Ordnung gebracht. Was Gott dir gibt, ist Frieden. Frieden mit ihm. Oder wo es an dir liegt, soweit du, wie wir unsere Losung gehabt haben, soweit es an uns liegt, dass wir Frieden mit Menschen haben. Wir können nicht immer, manche wollen es nicht, aber dass du vor Gott einen Frieden hast. Du hast die Dinge, die du einbracht hast, hast du gebracht. An Frieden mit Gott und mit Menschen. Oder auch, wie der Asa erlebt hat, Ruhe, Frieden im Umfeld. Jetzt könnte man sagen, okay, alles paletti. Klar zu Gott, klare Gottesbeziehung, Dinge in Ordnung gebracht, Gott schafft Frieden. Und das ist die große Gefahr in der Nachfolge. Das ist die große Gefahr, was machen wir mit diesem Frieden? Vielleicht hast du momentan auch Frieden in deinem Umfeld. Wie läuft es dann? Vielleicht läuft gerade alles gut. Schön, sei dankbar. Aber es ist auch eine große Gefahr. Bei ihm war es jetzt nicht so. Er hat angefangen, diese Zeit zu nützen. Und dann heißt es, dass er Städte gebaut hat und sie befestigt hat und ausgebaut. Wir müssen wissen, dass vom Alten Testament vieles, was wir physisch hier sehen, kann man heute aufs Geistliche übertragen. Zum Beispiel, wenn es heißt, das Land Kanaan einzunehmen, heißt für uns, dass wir neues geistliches Land einnehmen. Oder hier, wenn er hat Städte gebaut und befestigt in der Zeit, wo er Frieden hatte. Das heißt für mich, wenn uns gerade gut geht, lass den Gemeindebau wirklich vorangehe. Sag nicht, okay, jetzt ist alles paletti, sondern es ist eine ganz entscheidende Zeit, wo Gott was aufbauen will. In der Apostelgeschichte heißt es einmal von Paulus, dass sie lange Zeit gab Herausforderungen in den Gemeinden und dann heißt es, dass sie Frieden hatten und sie erbauten sich. Die Friedenszeit, wenn du gerade eine Friedenszeit hast, ist eine ganz wichtige Zeit, dass du schaust, wie geht es jetzt weiter? Wo will Gott mit mir was, wo will er was befestigen oder was Neues bei dir beginnen? Wo sollst du vielleicht Verantwortung für einen Hauskreis übernehmen? Oder wo ist der nächste Schritt für die Taufe oder für die Mitarbeit? Der Gemeindeaufbau ist was ganz Wichtiges. Also die Zeit, wo Frieden da ist, ist eine Zeit für Lehre, für Jüngerschaft. Und ich denke auch jetzt momentan, wir haben auch vom Umfeld her noch Frieden. Das ist eine wichtige Zeit auch für uns als Gemeinde, dass wir uns innerlich aufbauen und die Beziehung zu Gott befestigen. Die Beziehung zu Gott befestigen. Die Beziehung zu Gott vertiefen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Herausforderungen kommen. Die kamen auch bei ihm. Die Zeit, wo du Frieden hast, lass es nicht zu, dass du dann so jemand wirst, der sagt, ja gut, dann schauen wir mal wieder in die Fleischtöpfe Ägyptens rein, wie waren das früher, oder Geld oder Bequemlichkeit oder übermäßiger Fernsehkonsum. Das ist alles möglich, weil es dir gut geht. Aber wenn das zu viel wird, dann lenkt es dich ab, dann kommt Gott mit dir zu dem Punkt, wo er mit dir will. Er will, dass du geistlich wächst, in der Erkenntnis wächst zu ihm, im Glauben wächst, dass das Vertrauen tiefer wird und in der Liebe zu ihm, zu dir selber und zu anderen. Das ist das, was Gott in der Zeit will, dass er das aufbauen will. Und Gemeinde, dass wir überlegen, ha, was ist weiter dran? Wo ist es dran, einen neuen Hauskreis zu gründen? Wo ist es dran, auch weiter sich auch im Ort zu zeigen und so weiter? Aber das, was Gott will, nicht das, was wir wollen, dass man einfach fragt. Und wenn Gott momentan nichts sagt, dann ist gut so. Dann ist okay. Aber wichtig ist, dass wir in der Zeit des Friedens mit ihm im Gespräch bleiben. Und der Asa ist da ein gutes Beispiel. Der hat gesagt, ich will die Zeit der Ruhe nützen. Ich will die Zeit der Ruhe nützen. Ich baue Städte und ich befestige sie. Ich will die Zeit des Friedens nützen. Ich will mit Gott wachsen im Glauben, in der Kenntnis und in der Liebe. Und lass es zu. Und das sind wichtige Wachstumsbereiche. Und dann heißt es weiter im Vers 6, dass Gott einfach Gelingen gegeben hat. Gott hat ihm Gelingen gegeben. Er hat die Ruhe bewahrt, das Umfeld. Niemand hat ihn angreifen können in der Zeit. Er hat das Gelingen gegeben. Und der Psalmist sagt im Psalm 1, Vers 3b, alles, was er tut, gelingt ihm. Gelingen heißt für mich nicht immer das, du hast einen Haufen Geld oder sonst irgendwas. Gelingen heißt, das, was Gott mir zeigt, was ich tun soll, und ich mache es mit seiner Kraft, dass es wirklich gelingt, davon bin ich überzeugt. Das, was er mir zeigt, was ich tun soll, das wird gelingen. Gott hat mir gesagt gehabt, ich werde am Samstagabend so stark hergestellt sein, dass ich heute predige. Und ich war zuerst mal ein Flattermann. Ich sage, nein, viel gescheiter ist, ich suche jemand anders. Das hat sich dann ein bisschen schwierig ergeben. Und dann hat Gott gesagt, nein, er wird mich am Samstagabend so weit wiederherstellen, dass ich heute hier stehen kann. Jetzt ist die Frage, glaube ich es ihm oder nicht? Klar ist es ein Risiko, vielleicht habe ich mich verhört. Habe ich auch gedacht, wer weiß, vielleicht hast du dich verhört. Aber lass dich auf Gott ein, wo du Gott fragst und du hast ein Empfinden, selbst wenn das mal ganz richtig wäre, Gott gleicht es aus. Gott gleicht es aus. Es geht nicht darum, dass du ein Pfennigfuchser wirst bei Gott. Das ist nicht so. Gott ist ein gnädiger, barmherziger Gott. Selbst wenn du mal Mist machst, dann wird er dir helfen. Amen. Der wird dir helfen. Der lässt dich nicht auf dem Schlauch stehen. Also, alles, was er tut, gelingt ihm. Das war beim Asa. Der hat wirklich Gelingen gehabt im Vers 6c. Und er sagte, nee, und so bauten sie und es gelang ihnen. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir sehen, wie gesagt, so Friedenszeiten sind wichtig, dass geistliche Prozesse in unserem Leben geschehen, dass wir sie zulassen und dass wir ganz wirklich sensibel an Gott dranbleiben. Nicht, wie gesagt, so, ist alles egal und irgendwo, muss alles jetzt so ernst nehmen und. Ich glaube, der Mensch, der wirklich die Beziehung immer wieder neu zu Gott pflegen will, dem geht es besser, selbst wenn die Umstände schwierig sind. Dem geht es besser, weil in ihm ein Friede da ist, selbst wenn es um dich herum stürmt. Und in dir ist der Gewissheit, Gott hat alles in der Hand. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass die Umstände immer gut sind. Die Umstände sind für die syrischen Flüchtlinge und dort in den Kriegsgebieten und für viele Christen sind katastrophal. Und wir hören Berichte von ihnen, dass Gott da ist. Das ist der Unterschied. Das heißt nicht immer, wir denken immer, die Umstände sind dann immer gleich paletti. Das ist nicht so. Und die, das könnt ihr nachlesen im Kapitel 14, 4, 8 bis 14, die übermenschliche Herausforderung, die totale Überlegenheit des Feindes. Und natürlich werden Angriffe auf dein Leben kommen. Es werden Herausforderungen kommen, die größer sind, als du sie bewältigen kannst. Das ist so. Was heißt hier übermenschliche Herausforderung? Ganz einfach. Juda hat ein Heer gehabt von 580.000 Mann. Und die Kuschiten, die sie jetzt angreifen, haben ein Heer von 1 Million. Das steht da drin. Und die haben zusätzlich noch 300 Wagen. Bei Israel steht gar nichts. Und wisst ihr, was das bedeutet? Und da steht dann, dass sie sich in Schlachtordnung aufgestellt haben. Und da steht Israel mit seiner 580.000 und dort stehen die Kuschiter mit 1 Million und die mit den Streitwagen, die rasen vor dem Heer. Und die Israeliten wissen genau, beziehungsweise Juda weiß genau, wenn die Streitwagen auf sie lospreschen, die werden die ersten Reihe aller niedermachen. Die haben im Grunde keine Chance. Und das ist das, was der Asa auch letztlich sagt. Er hat eine ganz realistische Einschätzung. Vielleicht bist du momentan in einer Situation, wo du genau weißt, ich kann das nicht bewältigen. Ich kann das nicht bewältigen. Und das ist die Situation vom Asa. Asas realistische Einschätzung. Und die Frage ist, was tust du damit? Wohin gehst du damit? Und wie der Uli schon gesagt hat, es gibt die erste Zeit vom Asa und es gibt die zweite Zeit vom Asa. Die predige ich heute nicht, die werde ich irgendwann anders mal bringen. Aber ich möchte zuerst den ersten Asa, wie er mit der Situation umgegangen ist, die übermenschlich war. Er hätte jetzt sich auch mit Juda irgendwo in die Berge verkriechen können. Weil er genau gewusst hat, wie gesagt, er genau gewusst, sie haben 0-0 Chance. Oder hätte sich ergeben können. Manchmal ist der Feind gnädig und du wirst halt nur versklavt, in Anführungsstrichen. Er hätte zu Gott gehen können und jammern, Herr, warum lässt du das zu? Was wir ja in der Regel tun, ich auch. Wenn Dinge ganz schwierig sind, übermenschlich, sagen wir Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum lässt du das zu? Sage ich auch öfters. Aber es ist vielleicht gerade was, wo deine Beziehung zu Gott völlig verändern könnte. Du kannst als Sieger hervorgehen oder als jemand, der eine Niederlage hat und der hinterher frustriert ist und Gott den Rücken kehrt. Das ist normalerweise die Situation. Wenn eine übermenschliche Herausforderung da ist oder eine Herausforderung in deinem Leben, die größer ist, als wie du sie bewältigen kannst, dann bist du vor der Gabelung. Und die Frage ist, was tust du? Und wir Menschen, wir biegen oft in die menschliche Ecke ab und sagen, ja, Menschen müssen uns helfen. Oder. Die Frage ist, ich glaube, dass der eine oder andere in so einer Lebenssituation momentan ist. Und darum habe ich empfunden, dass Gott sagt, ich soll heute darüber predigen und ich soll uns und mir selber sagen, es gibt einen Weg, es gibt einen Ausweg. Asa rief den Herrn an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Das hat er gewusst. Wie gesagt, ihr müsst es 1.300.000 Streitwagen und dann ist ein Riesengeschrei, kommt da immer. Ein Riesengeschrei und es soll die anderen einschüchtern. Und die Israeliten haben sicher schon zittert. Und der Asa, der macht es wohl, also die haben sich aufgestellt und die anderen, die feuern dann ihre Kämpfer an, was sie alle schon gewonnen haben und dass sie die Juden leicht niedermachen. Das ist eine leichte Beute und wir gehen mit Beute heim und wir werden das Land einnehmen. Und der Asa, der steht vor seine Leute hin und sagt, ich muss euch sagen, ich rufe jetzt zu Gott. Er ist vielleicht vor das Heer hinkniet und hat vor dem Heer zu Gott gerufen. Und alle haben es gehört. Sein ganzes Heer. Und Asa rief den Herrn an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Bist du in so einem Nullpunkt, in so einer Nullpunktsituation, in so einer Kapitulation? Oft ist es so, dass wir gar nicht kapitulieren wollen, weil wir selber denken, wir können das alles selber. Unser Stolz will keine Kapitulation. Das müssen wir wissen. Unser Stolz will keine Kapitulation. Wo stehst du gerade? Er hat Gott angerufen und er hat die Situation realistisch eingeschätzt. Und ich möchte uns ermutigen, jetzt in dieser Situation wirklich nicht den Fehler zu machen, den Usa später gemacht hat. Er hat Menschen zu Hilfe genommen, einen anderen König. Das Ganze ist peinlich ausgegangen letztlich. Aber auch er war dann, ist wieder stolz geworden. Ich glaube, der Stolz hindert uns ganz stark, wirklich Gottes Hilfe oder Hilfe von Geschwistern anzunehmen. Von Geschwistern. Der Stolz hindert uns. Meiner auch. Ich war jemand, der früher sehr unabhängig gelebt hat. Mit dem Leben relativ gut zurechtkommen bin. War das gar nicht gewöhnt, dass ich von Menschen Hilfe annehme. Es war eine Riesenherausforderung, so die Frage, will ich in der Gemeinde auch von Leitern Hilfe annehmen? Das hat meinen ganzen Stolz gekostet. Ich dachte, von dem Männchen da vorne will ich doch gar nicht. Ich komme doch selber zurecht. Und Gott hat gesagt, du, wenn du mit mir weiterkommen willst, dann demütige dich und sag, ja, das sind meine Leiter und ich will auch von ihnen lernen. Auch Hilfe annehmen bedeutet auch zu lernen. Oder auch von anderen, die Dinge mir gesagt haben, wo ich gemerkt habe, die sind richtig. Willst du wirklich Hilfe annehmen? Das ist nicht klar, ob wir das wollen. Das ist nicht klar. Hilfe nimmst du erst an, wenn du kapitulierst. Wenn du sagst, entweder ich will den Schmarrn nimmer mit dem blöden Stolz. Ich will das gar nicht. Ich will nicht unabhängig sein. Ich will nicht so der einsame Wolf sein, der immer irgendwo heult und ja doch alles schafft oder nicht schafft. Asa rief den Herrn an und sagte, Herr, außer dir ist kein Helfer, ist keiner, der helfen könnte. Er hat ein starkes Bekenntnis, denn wir stützen uns auf dich, sagt er. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Sein Bekenntnis. Der hat nicht gejammert. Mich hat es eigentlich gewundert. Ich habe gedacht, der jammert sicher. Herr, was soll denn das? So viele große Leute und so ein Riesenanmarsch. Hätte Schitter ein bisschen länger noch Ruhe geben können. Er hat ja viele Jahre Ruhe gehabt. Hätte Schitter ein bisschen länger Ruhe geben können. Das ist doch bei uns auch schon wieder eine Herausforderung. Denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Vers 14, 11 bis 14 heißt es, Gott greift ein. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda. Wie er das genau gemacht hat, wissen wir nicht. Manchmal gibt Gott da Verwirrung. Manchmal gab es schon Hagel und so weiter. Auf jeden Fall heißt es im Vers 11, und der Herr schlug die Kuschiten vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Und Asa und das Volk, das bei ihm war, jagten ihnen nach bis zu Gerar. Und es fielen von den Kuschiten so viele, dass sie sich nicht wieder erholen konnten. Denn sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seinem Heer. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Auch schlugen sie alle Städte rings um Gerar, denn der Schrecken des Herrn, das ist jetzt, wie der genau ausgeschaut hat, denn der Schrecken des Herrn war auf sie gekommen. Und sie plünderten alle Städte und so weiter. Und sie haben so viel gekriegt an Kamelen und Zeug, dass sie es gar nicht schleppen konnten. Gott hat eingegriffen. Und ich glaube, dass Gott in deine Situation immer wieder eingreift. Vielleicht ist es was, was wirklich länger dauert. Ein Prozess, ein langer Prozess. Aber glaub ja nicht, dass Gott es egal ist. Wenn Dinge da sind, wenn Herausforderungen da sind, müssen wir eins klären. Was hat Gott jetzt mit mir vor? Was will Gott jetzt in dieser Situation? Frag ihn einfach. Herr, wie soll ich mit dem umgehen? Was hast du vor? Manchmal ist es so, dass er dir Geduld schenkt und sagt, es wird was Längeres. Manchmal sollst du aktiv werden, wo er sagt, du, da musst du jemand eine Grenze setzen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber frag Gott in der Herausforderung, Herr, was hast du vor? Wie willst du die Situation klären? Wie willst du die Situation klären? Greif du ein. Gott hat durch einen Propheten ganz starke Zusage an Asa gemacht und an Juda, hat aber auch das mit Bedingungen verknüpft. Hört mich an, das sagt der Prophet jetzt zu Asa und ganz Juda. Hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Das gilt bis heute. Das ist nicht anders geworden. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Darum sagen wir, die Frage ist, wie ist deine Gottesbeziehung? Ist sie sehr oberflächlich? Oder fragst du immer wieder, suchst du Gott? Herr, was willst du jetzt? Was hast du mit mir vor? Wie willst du die Dinge ändern? Das heißt Gott suchen. In der Bibel lesen, zu sagen, Herr, sprich durch dein Wort. Vielleicht mit einem Bruder oder Schwester sprechen und das ihr vorlegen und sagt, du bet mit mir. Oder vielleicht hat Gott dir schon irgendwas zeigt. Aber das wird der Punkt sein. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Vielleicht ist es momentan so, dass du Gott gar nicht suchst. Es war sehr schwierig alles um dich, aber du suchst Gott gar nicht. Du fragst ihn nicht, warum das so ist. Das wird nichts ändern. Das wird dich weiter verunsichern und im Glauben mürbe machen. Aber es wird keine Kraft freisetzen, es wird keine Perspektive freisetzen und es wird nicht das freisetzen, dass Gott dir helfen kann. Asas Glaubensmut und Erneuerung des Bundes mit Gott. Also da heißt es dann weiter, Asa fasste Mut und er geht nochmal einen Schritt weiter und er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land und Juda und Benjamin und aus den Städten und er erneuerte den Altar des Herrn. Ich persönlich glaube, dass es Wellen von Reinigung immer wieder in unserem Leben gibt. Wir werden am Anfang die Grobdinge sehen, die nicht in Ordnung sind, weil Gott uns sie überfordert. Aber ich glaube, je mehr wir mit Gott leben, umso feiner wird unser Gewissen und umso klarer wird er weiter zeigen, was noch zu bereinigen ist, was noch auch auszuräumen ist. Das weiß ich auch von mir. Ich merke, das Gewissen wird klarer, ich sage nicht enger, sondern klarer am Wort Gottes. Der Heilige Geist, wenn er mehr Raum hat, dann kann er mich einfacher führen. Und es kann sein, dass Gott dir Dinge zeigt, die du zwar schon länger gemacht hast und es war soweit okay und er zeigt jetzt, wo er seinen Finger drauf legt und sagt, du, ich möchte nicht mehr, dass du so über deinen Bruder, über deine Schwester redest oder ich möchte deinen Fernsehkonsum, das ist... Der ist zu viel, der lenkt dich viel zu stark von mir ab und. Auf jeden Fall hat er nochmal so eine Vertiefung bekommen, wo er Dinge in Ordnung gebracht hat. Und das hat er in einem Bundesschluss festgemacht. Und ich komme so langsam zum Schluss. Und sie traten in den Bund des Herrn, den Gott ihrer Völker, zu suchen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Auch das Volk Israel, habe ich gesagt, war weit von Gott weg. Und sie haben einen Entschluss gefasst. Wir machen unsere Beziehung neu an Gott fest. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchzen und unter Trompeten und Hörnerschall. Nicht als die Armen, oh, jetzt müssen wir in einen Bund treten. Nee, die haben plötzlich den lebendigen Gott erkannt. Ganz neu. Und das wünsche ich mir für jeden, wer so eine trockene Beziehung zu Gott hat oder eine verpflichtete Beziehung zu Gott. Ich wünsche dir, lass das Ding los. Und sag, Herr, wer bist du? Gott will eine persönliche, eine leidenschaftliche, eine fröhliche, eine tiefgründige, von Liebe durchdrungene Beziehung. Er möchte, dass du irgendwie halt ihm folgst, weil man halt folgen soll. Das wird mich nicht zur Nachfolge animieren. Sondern die haben gemerkt, da ist Gott, wow, der kann unser Leben verändern und er will unser Leben verändern. Und wir wollen ihn in unserem Leben. Und er soll der Erste sein in unserem Leben. Und sie schworen dem Herrn und jauchzten und so weiter. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden. Das ist das, was sie erleben. Und sagen, wow. Die Beziehung, ja, das andere mit den Götzen, das ist ja alles Käse. Asas radikale Nachfolge und Segen, er hat dann nochmal eine Riesenherausforderung gehabt, konsequente Nachfolgen und auch Macha, die Mutter des Königs Asa, entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Standbild gemacht hatte. Das war für ihn schwierig jetzt. Seine eigene Mutter hat dem Ganzen widerstanden. Die Königsmutter, seine eigene Mutter, hat dem Ganzen widerstanden und hat weiter ein Götzenbild im Palast gehabt. Man muss sich das vorstellen. Und der Asa hat dieses Bild rausgehaut und hat auch die Mutter von dieser Position entbunden. Ich denke, er hat sie entbunden, weil sie nicht umkehren wollte. Weil sie war wohl nicht dabei bei dem Schwur, den die anderen geschworen haben. Und sie wollte weiter ihr Standbild. Das war schwer. Vielleicht bist du auch in Situationen, in Beziehungen drin, wo du merkst, du musst mal klare Kante zeigen, wie du mit Jesus lebst oder dass du mit Jesus lebst. Nicht so, wie gesagt, der Besserwisser, Christ, das ist alles Käse. Es geht darum, dass wir die Menschen lieben. Aber es geht auch darum, wenn wir sie lieben, dass wir ihnen die Wahrheit vermitteln. Wie wir zu Jesus stehen und wir laden sie ein zu Jesus. Nicht, wie gesagt, mit dem Holzhammer drauf, das ist alles falsch. Und er hat wieder 20 Jahre Frieden. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Und es war kein Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. Jetzt, Fragen und Anregungen, ist deine Gottesbeziehung noch intensiv? Wie gesagt, intensive Beziehung könnt ihr sehen, wie ihr auch miteinander lebt. Wie wir leben, Beziehung ist immer auch, also wie wir miteinander leben, kann man relativ schnell sagen, wie tief die Beziehung ist. Das ist einfach so. Wenn Leute sich lieben, wenn sie Dinge aufgearbeitet haben, wenn sie auch durch dick und dünn gehen und dort dranbleiben und nicht ausweichen, dann geht die Beziehung tiefer, geht das Vertrauen tiefer. Und die zwei schauen sich wieder an und du merkst, wow, neue Liebe, neues Verliebtsein ist da. Es ist eine Beziehung zu Gott nicht anders. Du wirst Herausforderungen erleben. Die Frage ist, ob du dich ihm stellst und sie mit ihm durchgehst und die Beziehung wird wieder frischer. Die Beziehung wird wieder intensiver. Die Beziehung wird wieder tiefer gehen. Das ist bei mir nicht anders. Und die Herausforderungen sind notwendig. Vor allem auch, weil das auch immer wieder auch Testsituationen sind, oder bestimmte Herausforderungen sind Testsituationen, wer wichtiger ist, Gott oder wir? Wer ist wichtiger? Wie wichtig ist Gott? Ist er noch an der ersten Stelle in unserem Leben? Es gibt auch Dinge, andere Herausforderungen, die sind nicht in der Weise Test. Also ist deine Gottesbeziehung noch intensiv? Gibt es bei dir unbereinigte Bereiche, Kompromisse? Gott wird da nicht drüber gehen, sage ich euch. Der geht dann nicht drüber, wenn du Dinge hast, du genau weißt, du musst die klären, du hast an der Stelle eine starke Segensbremse, das ist so. Der Segen ist gebrochen, das kann man in allen Königen Israels feststellen. Der Segen ist gebrochen, das ist ein gebrochener Segen, der wird nicht voll fließen. Wo will Gott dich befestigen, zurüsten und auf Stürme vorbereiten? Wie gesagt, das ist die Zeit der Ruhe, das ist die Zurüstungszeit. Wo er uns befestigen will in der Beziehung zu ihm, zurüsten und auf Stürme vorbereiten, dass du dann stehst. Dass du dann stehst. Ganze Hingabe bringt ganzen Segen. Und es steht schon in der Chronik, ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, das sagt der Prophet zum Volk, denn es gibt einen Lohn für euer Tun, hat er schon im Alten Testament gesagt, hier bei Asa. hat der Prophet es ihnen gesagt, es gibt einen Lohn für euer Tun. Und der Hans-Peter hat es auch kurz angedeutet, es gibt einen Lohn für unser Tun. Oder im Neuen Testament, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott will sich dir immer wieder offenbaren. Es ist so. Belohnung heißt nicht immer, wie gesagt, das heißt, glatt läuft. Belohnung ist im Grunde die Beziehung zu ihm. Der Friede mit ihm. Die Kraft, die wir bekommen. Die Hilfe, die er uns gibt. Und dass er hilft uns, dass er hilft, dass er Geduld gibt. Dass wir durchtragen können. Und zum Teil auch, dass er Dinge verändert einfach. Umstände völlig verändert. Manchmal nicht, aber oft will er auch Umstände wieder verändern. Und wichtig ist, dass wir ihn suchen und fragen, Herr, was hast du vor? Was hast du vor? Und dass wir nicht einfach nur das über uns einstürmen lassen und irgendwie passiv werden oder uns am Menschen wenden oder nur weggehen, das wäre viel zu schade. Lasst uns darüber nachdenken, ein paar Augenblicke. Und ich möchte die fragen, die einen Schritt gehen wollen, ob sie sich da festmachen wollen an einem bestimmten Bereich und möchte für euch beten. Vater, ich weiß, dass du, gerade auch wenn es Friedenszeit ist, du willst uns da besonders auch aufbauen und zurüsten. Und Vater, ich bete darum, dass du wirklich zeigst, wo die Dinge sind, in der Beziehung zu dir oder in der Beziehung zu anderen oder auch zur Gemeinde hin. Herr, zeig es uns, weil das uns helfen wird, auch in der Beziehung zu dir weiterzuwachsen. Und mehr Segen auch weiterzugeben. Und wo Menschen jetzt herausgefordert sind, Herr, ich bete einfach darum, dass du da hineinkommst und dass du sie stärkst. Herr, dass du sie stärkst. Und dass sie sich ganz auf dich verlassen. Dass sie dich suchen, sich an dir festmachen und hören, was du, wie du mit ihnen die Situation meistern willst. Vater, so lege ich deinen Segen jetzt auf all die, die innerlich Entscheidungen getroffen haben und da einen Schritt gegangen sind, dass du diese Entscheidungen im Willen befestigst. Und dass das in die Woche hineingeht. Und dass es Kraft entwickelt. Und dass es Freude freisetzt an dir. Und dass es neue Gnade und Gelingen, dass es gibt. Egal, wo wir stehen. Herr, du willst uns aufbauen, du willst uns ganz nah bei dir haben. Vielen Dank. Amen.